Ja, auch wieder so ein Thema. Disco AC. Disco AC. Disco AC. Disco AC.
Hallo und herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir haben heute mal wieder einen total netten, ich muss das sagen, weil er mir Schläge angedroht hat, und langjährigen Wegbegleiter und einen selbsternannten Frauenversteher, den Herrn Stefan Neccio von der Band B-Born Beton. Und der wird uns heute mal ein wenig über seine 80er Jahre erzählen und diverse andere Sachen wird er uns vielleicht auch noch verraten. Auf jeden Fall werden wir versuchen, das aus ihm rauszukitzeln. Hallo Stefan.
Hallo, hast du das abgelesen jetzt oder kam das so aus dir raus?
Nö, das kommt so aus meinem Innersten. Kommt das? Das ist so meine Gefühlslage.
Ich verstehe das. Ich verstehe nicht nur Frauen.
Ja, nee, ich bin da so ein kleiner, wie heißt das, Padawan? Ne, ich lasse mich von meinen Gefühlen leiten.
Pavian, meinst du?
Pavian auch. Ne? Ich kann auch so eine Fliegenummer hier, wie der Yoda, das kann ich auch.
Ach so.
Ja, hallo auch von meiner Seite, Neccio. Ja. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, leider sehen wir dich auch nicht. Es wäre ein schönes Bild, drei Männer mit unglaublich schönen Haaren hier aufzunehmen.
Ja, leider hat mein Mac Mini keine interne Kamera. Ich habe sie gesucht, aber nicht gefunden.
Ja, das ist das harte Los der Elektronikmusiker, die ja um jeden Cent im Leben bangen und bitten müssen und sich dann einfach keine Kamera leisten
können. Nee, ich habe das extra nicht gemacht, weil sonst könnte ich ja hier ausspioniert werden, wie ich hier meine fetten Beats mache und so. Ne, das ist ja, man hört ja so einiges, wenn dann, wo du reinguckst, guckst du auch raus und so. Und da bin ich auch ein bisschen eigen. Ein bisschen.
Ja, da sind so Leute wie Robin Schulz und so, die sind da ruckzuck irgendwie online und klauen dir die besten Sachen, ja.
Die Bässe und die Sachen.
Die beste Sachen.
Ja, wir fangen immer an, indem unseren Gast über sich zwei Wahrheiten und eine Lüge erzählt. Natürlich sagt er uns vorher nicht, was Lügen und Wahrheiten sind. Das werden wir dann am hinterher raten. Also schieß mal los.
Ja, ich bin also, ich wollte mal sagen, kulturell vielseitig unterwegs. Und zum Beispiel 2007 habe ich an einem Filmprojekt teilgenommen, Kurzfilmprojekt, was unter anderem in der Uni in Bochum einen festen Termin hatte, irgendwie öfter aufgeführt wurde. Und da habe ich einen Bösewicht gespielt, den mit Pistolen umgeht und ein Loch in den Kopf kriegt und solche Sachen. Weil ihr kennt mich ja, ich bin ja ein schauspielerisches Talent. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Wenig Ehr, wenig Kohle. Aber dadurch haben wir halt viele Leute kennengelernt aus dem Videobereich, die uns dann im Nachhinein dann viele schöne Videos gemacht haben. Dann eine Sache, wo ich also ganz besonders stolz drauf bin. Ich bin also auch so in der artistischen Ecke unterwegs. Also 2016 habe ich bei dem Ensemble Cirque du Soleil in Las Vegas in Bellagio einen Auftritt gehabt. Programm hieß O, hatte mit Wasser zu tun. Ja, es war für manche Leute ein unvergesslicher Abend. eine Sache, die kommt noch, und zwar im Januar 2023 werde ich für meine Verdienste als Botschafter der Bierkultur Nordrhein-Westfalens von der Brauerei Stauder in Essen mit dem Titel Braumeister ehrenhalber wird mir der verliehen, wo ich wirklich ganz besonders stolz drauf bin. Der eine oder andere kennt das von mir, dass ich viel Bier trinke und poste und auch bei Untappten einen Account habe und das ist neben der Musik so mein größtes Steckenpferd, Saufen. Und das hat sich dann auch mal gelohnt dann.
Gut, dann haben wir ja drei Dinge, da sind wir ja schon sehr gespannt. Ja, ich habe schon so einen kleinen Verdacht, aber gucken wir mal.
Ich wüsste jetzt auch nicht, welches ich nehmen würde.
Steigen wir mal direkt hier in die ganz heißen Themen ein. Du bist in Essen geboren, ist das richtig?
Ja.
Wie waren die 80er in Essen?
Ich glaube, die Frage für mich wäre gewesen, wie waren die 80er woanders? Also in den 80ern hast du ja außer deinem eigenen Kaff nicht wirklich viel mitgekriegt. Irgendwann kam dann noch MTV, ich weiß nicht, wann das genau war. Da hat man ja so einen leichten Blick in die Outside World gekriegt, aber in den 80ern in Essen, das war auf jeden Fall Tanzschule.
Oh ja.
Da gab's die in Tanzschule, wo die ganzen Popper der hochbetuchten Bredeneier Elite hingegangen ist. Da musste man ja auch hin als kleine Wurst. Tanzschule Thielemann. Da liefen hier die Thompson Twins ohne Ende rum, ne? Irgendwie Scheitel, hinten Zöpfchen, Burlington-Sweater mit Vanillehosen und was weiß ich alles. Da haben wir natürlich irgendwie geguckt, dass man da so ein bisschen. Ich kam mir manchmal vor, wie in diesem Film, so 16 Candles oder so dieser Dumbatz in der hübschen Elite da. Aber da waren wir ja nicht alleine, ne? Ich habe ja auch mal meine Freunde dabei gehabt. Einer davon hat sich dem Breakdance verschrieben. Das war mir dann wieder so ein bisschen peinlich. Aber.
Habe ich auch gemacht, Breakdance. Warst du denn auch Schüler in der Tanzschule oder bist du da nur zu Veranstaltungen hingegangen? Nee. Oder hast du auch Standardtänze gemacht?
Also ich war Schüler und ich glaube, wenn du nicht Schüler warst, kamst du, glaube ich, auch nicht in die Diskos rein. Also ach, ich meine,
so ganz elitärer Verein.
Ja, ja. So Standard-Tanzveranstaltungen mit Wertung und sowas natürlich nicht, ne? Also man war ja froh, dass man irgendwie nebenbei noch irgendwie ein paar Mädels angucken konnte, irgendwie beim Tanzen. Da konnte man nicht wirklich die Höchstleistung bringen. Ich glaube, ich bin über einen F-Kurs nicht hinausgekommen.
Ja, aber immerhin. Also ja. Da hast du uns beiden aber, glaube ich, einiges voraus.
Ja, ich weiß ja auch nicht, was ein F-Kurs ist, weil ich nie in der Tanzschule war.
Ich habe auch nur so getan, als wenn mir das völlig klar wäre.
Ja, ne, halt hier Tango, Cha-Cha-Cha.
Mädels angucken und anpacken vor allen Dingen auch. Also
ja, das ist dann halt so, ne? Wenn du in so einem elitären Puff da bist, musst du ganz vorsichtig sein, ne? Sonst hat ja der Quarterback direkt die Nuss weggehauen. Mhm. Also jetzt im Vergleich zu den USA, also bei uns gab es ja damals keine Quarterbacks, ne? Aber so, um dieses Klischee weiter zu bedienen.
Aber man kann grundsätzlich konstatieren, dass du schon musikalisch interessiert warst und dann auch zu den Veranstaltungen da gegangen bist und dir die ganzen schlimmen und schönen 80er-Jahre-Hits da reingezogen hast, ja?
Also damals muss ich sagen, ich glaube, da gab es nicht so viele schlimme 80er-Jahre-Hits. Also klar, was ich auch sagen muss, wir haben damals also sehr viele Kellerpartys gemacht. Ne, so in der Schule, in der Clique, was weiß ich, 10, 20 Leute bei Michi unten im Keller, hier Wodka, Batida de Coco, Bucurasau, Orangensaft und nur so ein Gedudel und dann Platten aufgelegt und dann abgedanced dann, ne? Das war halt so die Disco des kleinen Mannes, ne?
Ich fühle mich gerade in meine 80er Jahre zurückversetzt. Total unangemessenes Trinken von total schrecklichen süßen Sachen. Netschi, habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß nicht, warum ich das weiß oder woher ich das weiß, aber ist das richtig, dass du Duran Duran Fan bist?
Ja.
Das ist sehr obskur. Ich habe in meinem Leben nur einen Menschen außer dir kennengelernt, der wirklich sich getraut hat zu behaupten, dass er Duran Duran Fan ist. Und das ist mein Ex-Chef Klaus Müller vom Orkus.
Ich dachte, der Sänger.
Ja, mit dem
Simon Le Bon, der ist Fan.
Ja. Mit dem war ich auch irgendwann in Dortmund auf dem Duran Duran Konzert tatsächlich.
Also das war damals auch eine ganz coole Geschichte. Das war so mein Einstieg in die große Welt der Popmusik. Da gab es einen Schüleraustausch von der Schule nach England. Grafschaft Kent, also unweit von London entfernt. Da hat man natürlich auch bei den Gastfamilien Top of the Pops gesehen. Und wenn man dann quasi nach London reingefahren ist, die Plattenläden, das war geil, ne? Du hast die geilsten Platten irgendwie in sämtlichen Ausfertigungen, Picture Disc und was weiß ich, ne? Alles von den geilsten Dingern gehabt und ich hätte mit kofferweise Platten nach Hause fahren können. Dann habe ich dann Top of the Pops gesehen und habe dann irgendwie gesehen, da war gerade Platz 1 Let's Dance von David Bowie. Mhm. Und der hatte gerade vom Thron gestoßen so eine Combo, Duran Duran, is there something I should know? Mhm. Und ich dachte so, ja, da habe ich dann noch nicht so richtig. Aber als wir dann zurück waren, eine Schulfreundin von mir, die war dann halt da bei so einem Mädel zu Gast und die hat dann Rio auf Kassette mitgehabt. Ne? Da habe ich gesagt, hey, hör das mal an, der ist total geil. Und ja, dann ging das los irgendwie. Und damals war das ja noch nicht peinlich. Ich meine, mittlerweile ist es mir auch nicht mehr peinlich. Zwischendurch.
Nein.
Zwischendurch als Hardcore-Elektroniker hättest du da sowas ja nicht sagen dürfen. Aber ja, und dann ging das los. Dann habe ich irgendwie die Seven and the Ragged Tiger, das war meine erste, die ich von meinem Onkel zu Weihnachten gekriegt habe. Und da war es um mich geschehen, ey. Glamour, lange Haare, Glitzersackos, geil. So wollte ich auch sein.
Ich habe es nur hinterher nicht mehr verstanden, aber wahrscheinlich fehlte mir da der Bezug. Nein, da gibt es ja wirklich total geile Alben und total geile Lieder, gar keine Frage. Aber was ja, also du gerade gesagt hast, dass es sehr, sehr wenig ganz schlimme 80er-Jahre-Hits gab, das stellen wir jetzt auch im Podcast, weil wir die Jahre jetzt einzeln durchgehen. Angefangen bei 1980, wir sind jetzt gerade bei 83 und es wird eigentlich immer geiler. Das wird eigentlich echt immer geiler. 1980 war noch sehr, sehr 70er Jahre orientiert halt logischerweise. Aber also umso weiter du reinkommst in die 80er, umso geiler werden die Charts auch. Also das ist schon toll.
Ich meine, das ist ja halt auch irgendwie so eine Geschmackssache. Ne? Damals, da war, also in den Anfangstagen war Modern Talking noch nicht so schlimm, wie es nachher wurde, weil es halt immer das Gleiche war. Oder halt so CC Catch, das war am Anfang, naja, war halt so ein Disco-Gedudel und war elektronisch und irgendwann wurde es dann halt unerträglich, weil es einfach nur eine Kopie von sich selbst wurde. Aber damals, ich fand sogar The Twins am Anfang richtig cool.
Und, fand ich auch cool. Ja, fand ich auch immer noch okay. Also.
Und die haben wir ja einmal getroffen, als wir irgendwie in Leipzig. Da haben wir im Kohlrabi-Zirkus gespielt, da haben die auch da auf derselben Bühne gespielt. Und total nett, krass, geil. Und das war auch so die Zeit, wo ich mit einem Kollegen auch angefangen habe, Musik zu machen. Ja, so Howard Jones, Human Slip und so weiter. Ich hatte leider nur ein Kruma DS2, ein Riesenschiff mit scheiß Sound.
Ja.
Hat mir die
der Kruma, der kann gar nichts.
Ja. Oder konnte es im Filterbässe so ganz wenig, so ein bisschen, also so ein Blubber ein bisschen, ne?
Ein Riesenteil, Riesenkoffer und so. Mm-mm. Ja, und mein Kumpel hatte dann so ein Moog Prodigy, ne? Das war ich natürlich nicht so.
Schon.
Das war schon geil. Und dann noch so eine TR 606, glaube ich. Und dann haben wir dann mit einem Fostex so Mehrspuraufnahmen gemacht.
Mhm. Mit dem Kassettenrekorder, ne? Dann Vierspur, Fostex.
Ja. Ja, und dann hatte ich damals irgendwie, hatten wir so ein paar Tapes gemacht und damals habe ich dann irgendwie in der Mittelstufe Till kennengelernt und habe ihm dann in der Aula irgendwie bei irgendeiner schäbigen Veranstaltung mal so eine Kassette gegeben und er meinte so, boah, die Musik ist ja scheiße, aber der Gesang ist cool, lass uns mal eine Band machen.
Ihr seid schon sehr, 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 sehr lange zusammen unterwegs, ne?
Ja.
Wann habt ihr angefangen? Auch 92, 93 oder sowas?
Nee, das war 89.
Alter Schwede. Oh,
das war, also wir kannten uns, also Till und ich kannten uns halt schon auch schon vorher. Also ich habe 87 mein Abi gemacht und ich glaube irgendwie 2 Jahre vorher oder 3 kannten wir uns. Nach dem Abi kam dann erstmal so die Phase, was macht man jetzt? Ne? Wir haben keine Kohle. Und dann kam dann Zivildienst beziehungsweise halt Ausbildung und so weiter. Und dann haben wir gesagt, ey komm, In 2 Jahren, da haben wir genügend Geld und dann holen wir uns ein paar geile Instrumente und dann machen wir los. Und in der Zwischenzeit hatte er dann irgendwie in einem Sommerurlaub den Michael kennengelernt, der auch irgendwie voller New Order Fan und was weiß ich und voll geil drauf war. Dann hatten die so die ersten Demos mal so eingespielt und kam ich dann irgendwie dazu, hatte ich den Michael auf der Party kennengelernt und dann ging das dann 1989 haben wir angefangen mit so ersten Tapes und im Dezember 9. Dezember 1989 hatten wir unser erstes Konzert in der Arbeitslosen-Sozialhilfe-Stube irgendwie in der Corneliusstraße in Düsseldorf und den Auftritt hat uns der Florian Schäfer besorgt damals.
Ah, okay.
Da war dann auch, ich weiß nicht, ob man die noch kennt, Unlucky Childs war eine Band, das war die Kombo von Rüdiger, der jetzt bei Tommy Stumpf mitmacht.
Okay.
Und der hatte damals irgendwie nur so ein Eisengestänge und hat sich da die Finger kaputt gekloppt bei. Aber war damals schon ein Tier. Und ich habe ihn vor kurzem erstmal wieder getroffen. Ich habe gedacht, alter Schwede, ey. Das ist echt ein Typ mit Bleiplatten im Kopf und was weiß ich alles, was der für alles zu erzählen hat. Ja, 1989.
Das ist ja schon krass, ne? Also, weil da können wir beide ja auch ein Lied von singen, wie schwierig das ist, über so einen langen Zeitraum dann auch beieinander zu bleiben. Ihr habt immer sehr, sehr viel Zeit zwischen den einzelnen Veröffentlichungen gehabt, oder empfinde ich das nur so?
War, was heißt gehabt? Ne? Also die hat uns keiner gegeben. Das ist einfach nur faule Säcke gewesen. Klar, die erste Platte, die kam, glaube ich, 93 raus. Und das war im Grunde eine Best of der ersten, also ab ab Band bestehen, ne, einfach die besten Lieder zusammengeprügelt. Und dann die zweite Platte war auch noch bei Subtronics 95. Und dann sind wir direkt gewechselt zu Strangeways. 96, 97 waren die nächsten Platten. 99 war dann die vorerst letzte offizielle Veröffentlichung. Und dann hatten wir noch irgendwie so ein Remix-Album mit Remixen von unseren deutschen Sachen. Und dann, weiß nicht, 99 die letzte Platte mit Strangeways. Och, das war echt ein Desaster. Das war so, also ich sag mal so. Ne, wir haben ja mit José Álvarez 96, 97 die beiden Platten gemacht und alles geil. Und irgendwie klappte das jetzt irgendwie mit 99 nicht, weil José hatte irgendwie andere Termine oder keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben die uns dann so einen anderen Typen, so einen Techno-DJ da empfohlen, den wir doch mal ausprobieren sollten. Der hat irgendwie den halben Tag nur gequarzt. Also, gekifft. Ich meine, die Arbeitsweise muss man sich mal vorstellen. Da habe ich dann stundenlang Gesang auf dem Duct-Tape aufgenommen. Weil danach guckt man sich ja das Duct-Tape durch, nimmt den besten Take und setzt ihn dann ein. Ey, wie hirnrissig. Ich meine, damals gesagt, oh, das ist doch so ein DJ, der wird ja wohl wissen, wie es geht. Und dann haben wir uns gedacht, Alter, das kann ja nicht sein. Wir sind hier schon tagelang und hacken da nur Blödsinn rein und diese Mixe, die er da irgendwie vorab schon mal gemacht hat, das macht vielleicht irgendwie in bestimmten Kreisen funktionieren, aber das hatte kein bisschen diese Ästhetik, die wir halt irgendwie haben wollten. Dann haben wir das abgebrochen und gesagt, ey, nee, das machen wir nicht. Und dann haben wir einen ganz krassen Schnitt gemacht. Wir haben quasi zum allerersten Mal Equipment gekauft, also Mischpult, Boxen, super duper Rechner mit, also für die damaligen Verhältnisse, und haben dann alles nochmal neu aufgenommen und selbst abgemischt. Und das war, ich meine, damals arbeiten, morgens irgendwie bis 5 oder was weiß ich, dann irgendwie nochmal kurz was essen, dann zusammensitzen von 6 bis um 2 nachts nochmal kurz nach Hause, ein bisschen schlafen, arbeiten und das über mehrere Wochen. Das war irgendwie nervenzerfetzend. Ja, und da haben wir gedacht, so, ich meine, das Ergebnis war für viele Leute super. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind da unter unsere Verhältnisse geblieben, aber mein Gott, ne, also war trotzdem okay. Aber danach haben wir gesagt, ey, beim nächsten Mal machen wir nicht sowas. Also da muss alles stimmen. Da muss der Produzent stimmen. Da müssen die Songs, da lassen wir uns dann auch Zeit, um wirklich das Optimum rauszunehmen. Und dann hat es halt auch irgendwie 15 Jahre gedauert bis zur nächsten Platte. Dann stimmte dann auch das Label irgendwie, die Unterstützung. Und wir haben dann auch keine Kompromisse gemacht. Wir hatten halt im Prinzip alles mehr oder weniger fertig und haben dann dem Stefan Herwig gesagt, hier, guck, findest du gut? Dann mach's. Findest du nicht gut? Dann lass es, weil wir werden da nichts mehr ändern. Wir werden da nichts machen, was uns nicht irgendwie gefällt. Aber ja, hat er geil gefunden und hat er gemacht.
Und habt ihr die dann selbst aufgenommen? Oder war, ich dachte, ihr wärt beim Olaf Holtschläger gewesen. Da habe ich das falsch in Erinnerung.
Nee, das ist richtig. Also wir haben natürlich, ich sag mal so, von 2002, 2003 bis 2006 erstmal die Songs zu Hause konzipiert und soweit auch demomäßig schon mal aufgenommen. Da war schon eine Menge vorhanden soweit, aber mit den Demos sind wir dann halt zu Olaf Wollschläger gegangen und ich glaube, das ging so 2006 los, wo wir die ersten 3 Stücke aufgenommen haben. Und weil wir es halt in Eigenregie machen wollten, erstmal, ohne dass da jemand mit irgendwelchen finanziellen Sachen irgendwie einen dazwischen reden kann, hat es natürlich auch ein bisschen gedauert. Ne? Wir haben halt auch keine wirklichen Touren gemacht. Wir haben halt immer nur geguckt, dass wir irgendwelche inländischen und ausländischen Festivals genommen haben, um dann irgendwie Kohle einzuspielen, dass wir dann wieder ins Studio investiert haben. Wir wollten immer nur das große Publikum, weil irgendwie vor 20 Leuten spielen, hatten wir irgendwie nicht so den Bock und dann haben wir gesagt, komm, fahren wir mal nach Moskau, fahren wir nach St. Petersburg, fahren wir nach Bradford oder was auch immer. Dann haben wir halt so die Sachen gemacht, sind halt eigentlich mehr oder weniger in Deutschland bis auf mal das ein oder andere WGT-Ding unterm Radar geblieben. Gut, die Die Hard-Fans kannten uns halt immer noch, aber so im Großen und Ganzen war das eigentlich 2015 so ein Neuanfang mehr oder weniger, ne?
So, und jetzt ist es aber bald wieder soweit, ne? Und deine Nerven liegen jetzt noch blank? Seid ihr fertig oder?
Es ist alles fertig. Am 6.1. wird die erste Single mit Video kommen. Und dann wird auch quasi der Vorverkauf fürs Album bekannt gegeben. Dann geht's los, dann werden noch noch zwei weitere Singles folgen, noch ein Video. Das Ding ist ja, wenn du so lange an so einem Album gebastelt hast, also A, von der Komposition zu Hause, dann haben wir ja irgendwie mehr als 10 Jahre, zwar nicht an einem Stück, aber immer mal wieder, bei Olaf irgendwie die Songs produziert. Und irgendwann mal denkst du dann so, ja, das war es dann halt, ne? Hast du dann noch was zu sagen? Ist alles erzählt oder gibt's da noch irgendwie irgendwas Spannendes, was man noch nicht ausprobiert hat? Als wir dann die Worthy Compensation veröffentlicht hatten, dann war das für uns im Prinzip, ne, so als Werbebotschaft das beste Album, was wir wahrscheinlich je gemacht haben oder machen werden. Da muss man dann noch erstmal so mit klarkommen, ne? Überlegen, so ja, wie geht's jetzt weiter?
Mhm. Und, ja, das ist auch ein extrem gutes Album. Also ich habe das gehört und habe gedacht, okay, die Jungs haben einen vorgelegt. Das, ja.
Ja, das ist toll gelungen. Ja. Das war auch so ein Seelenstriptease, ne? Also das war da so ziemlich, jede Geschichte war ein Erlebnis, eine authentische Begebenheit. Und da hat man natürlich eine Menge Herzschmerz verarbeitet. Da waren viele Trennungen drin, da waren psychische Desaster drin, alles mögliche, Alkohol- und Drogenexzesse. Naja, bin ja damals nach Hamburg gezogen, um dann für Steinberg zu arbeiten. Und wenn du dann da in so einem Verein mit nur DJs, Musikern und was auch immer bist und gerade in Hamburg, wo das Angebot einfach, also gibt halt ein Überangebot von Kultur und was auch immer, und dann bist du halt mit den Leuten unterwegs und dann kannst du auch schon mal bei einem Konzert von Mogwai irgendwie so hinten überkippen, wenn du gerade den Joint von der Grafikerin gesaugt hast. Schon, also ich meine, hatte ich nie ein Problem mit. Also ich bin alles, was das angeht, also suchtbefreit. Also ich kann saufen und dann aufhören, ich kann rauchen wieder aufhören, ich kann kiffen wieder aufhören. Von daher ist das nicht so schlimm, aber das waren schon exzessive Jahre. Also sechs exzessive Jahre und irgendwann kam es schon so dran, so ja, Hamburg wird mir einfach zu teuer.
Also du bist dann ganz bewusst wieder zurück nach Essen gegangen, ja?
Ja, da habe ich Julia kennengelernt, auch in eigentlich Krefeld in der Kufa. Und sie sagte, ja, ich bin auch in Hamburg. Und dann haben wir uns da halt irgendwie getroffen. Dann sind wir dann zurück ins Ruhrgebiet, beziehungsweise erstmal nach Düsseldorf, weil wir also mit unserer beruflichen Situation nicht mehr so ganz zufrieden waren. Dann sind wir nach Düsseldorf gezogen. Und dann hatte ich echt einen krassen Job bei einer Consulting-Firma. Und da bin ich jeden Morgen von Düsseldorf nach Köln-Porz.
Ach du Scheiße.
Zum Luftwaffenstützpunkt Köln-Porz gefahren und habe da Lotus Domino Server-Administration gemacht. Ey, boah. Boring. Und vor allen Dingen arschkalt im Winter. Ich meine, wenn du dann in Deutz umsteigen musst, da kommt nicht mal eben kurz der Zug und du kannst rein. Also teilweise, das waren Stunden, die ich da auf den Bahnsteigen verbracht habe, waren auch nicht cool. Ja, und dann, ne, also wie gesagt, das Album war halt echt ultra persönlich. Dann weiß man nicht, ne, was kann man noch von sich erzählen oder passiert noch was im Leben von einem, was da irgendwie noch erzählenswert wäre, oder sind alle philosophischen und psychologischen Themen irgendwie durchgekaut? Ja, und dann hatten wir das Glück, dass da eine ziemliche Kontroverse in den USA abging mit der politischen Situation da und alles, was da noch mit zusammenhing, ne? Und dann ging's los. Da flossen die Texte wieder. Also dieses aktuelle Album ist jetzt weniger persönlich, sondern sehr so mit das Politischste, was wir so hauen haben bisher. Wie kann man in der Zeit nicht politisch sein, ne? Also was da abgeht oder immer noch abgeht, die ganzen Sachen mit Me Too und Black Lives Matters und diese ganze Umweltgeschichte, die da irgendwie vergurkt wird, bis hin, ne, dann denkst du so jetzt, hey, wow, jetzt sind wieder die Richtigen an der Macht und dann kommt die aus Russland und fängt einen Krieg an. Also und die Pandemie noch dazwischen, also es war quasi das Ende der Welt.
Disco-artig. Du hast ja auch das sehr clever gemacht und jetzt im Vorfeld dich nochmal oder euch wieder ins Gespräch gebracht mit der Kooperation mit Kill Shelter. Also finde ich, ist ganz cool geworden, der Song. Gibt's ja auch ein cooles Video dazu, wenn wir nachher in den Shownotes verlinken. Wie kam das zustande? Ist ja jetzt nicht so die erste Assoziation, die man hat zwischen Post-Punk und
das hat mich auch gewundert, wie das zustande gekommen ist. Ich bin ja auch anderen Genres sehr zugetan. Also ich muss jetzt nicht immer nur den Cindy Heinz geben und dann Zeug säuseln. Also auch so ein bisschen ruppiger finde ich ja auch schon geil, auch mit Gitarren auch gerne mal. Ich kann zwar selbst nicht spielen, aber wenn einer irgendwie Gebrülle haben will, also da wäre ich immer für zu haben. Und wie es da irgendwie der Zufall will, spricht mich der Pete Burns, Schotte, an und ob ich nicht Bock hätte, bei seinem Projekt irgendwie mitzusehen. Ich so, was ist los? Ich kannte das auch gar nicht. Und dann habe ich erstmal gegoogelt und bei Spotify geguckt. Dann habe ich so, Alter, was der alles für Zeugs irgendwie schon mitsingen hat lassen. Irgendwie hier die Elaine von Aunt, Pascal war mit dabei und hier Antipol aus, ich weiß, ist das Dänemark oder Finnland? Finnland, ne?
Ja. Gut, das kann ich ja nicht sagen. Wo
und allen möglichen Kram. Und auf der neuen Platte sind ja auch irgendwie viele Leute dabei aus der Gothic beziehungsweise aus der Goth-Rock-Szene. Und da war ich eigentlich schon, fühlte ich mich schon fast ein bisschen fehl am Platz, weil ich der einzige Popper war, der da irgendwie das mitmachen durfte. Aber ich fand es spontan einfach geil, ohne jetzt genau zu wissen, was dabei rauskommen würde oder wie das Standing ist. Das war einfach, der hatte einen abnormen Gitarrensound irgendwie und ich so, wow, cool. Es hat mir so ein bisschen zuerst so ein bisschen diese poppige Hook gefehlt. Irgendwie so habe ich gesagt, ey, komm, lass mal los. Ne? Muss nicht unbedingt immer dieses Ding sein. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen, bin ja der ein Liebhaber von 1000 Gesangsspuren und dann habe ich einfach geleert und gemacht und getan und dann abgeliefert und ja, und fand's geil. Und dann entwickelte sich aber auch über diese gesamte Zeit irgendwie so eine Freundschaft, weil ich auch irgendwie immer Anfragen gekriegt habe für Remixe und für irgendwas und ich war nie so richtig zufrieden, 100% mit dem, was ich da so irgendwie abgeliefert habe. Und dann meinte er so, ja, irgendwie, wenn du Bock hast, können wir ja nochmal irgendwie sowas machen. Und ich so, ja, ich sing dir alles. Mach du mich zum Remix-Guru. Ich will das lernen, so wie es geil ist, dass es überall geil klingt und mach mich zum Produktionsgott und ich sing dir alles, was du willst. Ja, und dann irgendwie über die gesamte Zeit hinweg habe ich dann immer gedreht und geschraubt und ich habe immer geschickt und er hat mir dann quasi so das Feedback gegeben, sodass ich dann da einmal so ein bisschen lernen konnte. Und jetzt dieses Jahr, Ende Juli, waren wir in Edinburgh und super netter, bodenständiger Typ. Ich habe erst gedacht, so, wer ist das denn? Setz mal deine Brille auf. Der wirkt halt auf den Promo-Fotos total hart und auch älter irgendwie. Und das ist ein total netter Typ und so. Wir haben super unterhalten. Das ist auf jeden Fall ein Long-Term-Project, dass wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ja, mal gucken. Er sucht ja auch immer noch nach einem Partner für live. Und dann mal gucken, ob wir dann irgendwann mal auch da was machen. Das Geilste war ja dann noch das, ich meine, nicht, dass einer irgendwie einen Shit drauf gibt, aber Nummer 1 in den Single DAC ist man auch nicht jeden Tag, ne? Aber aber whatever.
Ich habe dann letztens bei Facebook von euch einen schönen Post gesehen, das machen ja sehr viele Musiker, dass sie posten, wie viel Streams sie bei Spotify haben. Und dann habe ich gesehen, ihr seid auf 954.000 gekommen. Mensch, hätte er nicht die Million voll machen können?
Ja, was sagt das aus, ne? Du hast irgendwie so und so viel Idioten mehr als andere Leute, die keinen Musikgeschmack haben, die deine Musik gehört haben. Also Spotify ist eigentlich Fluch und Segen zugleich. Also ich meine, ich hasse dieses Schwein, irgendwie dem der Laden gehört. Privat bin ich auch nicht mehr bei Spotify. Da sind wir jetzt auf Tidal gewechselt. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie besser ist, aber zumindest qualitativ besser.
Ja, die Qualität ist eine Katastrophe bei Spotify, um es mal so zu sagen. Ja.
Die Soundqualität.
Die Soundqualität, ja.
Aber man darf es ja nicht unterschätzen, dass Spotify eine enorme Reichweite hat, ne? Und wenn du als Künstler, wenn dir nicht gerade alles am Arsch vorbeigeht, dann bist du halt da auch, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob man das irgendwie aussparen kann, wenn du irgendwie mit DistroKid oder irgendwie sagst du, ich will nur nicht bei Spotify oder so, ob die das machen oder ob das ein Rundumschlag ist. Keine Ahnung.
Wir haben das früher gemacht für unsere ersten Releases, aber dann sind wir ständig darauf angesprochen worden, dass es uns ja dort nicht gibt und dass du dann quasi nicht mehr stattfindest. Mhm. Ja, und dann musst du dich halt entscheiden, nur aus reinen Promo-Gründen. Geld verdienst du ja keiner, also zumindest nicht bei den paar Plays, die wir haben. Im anderen Fall ja auch nicht viel.
Das ist schon echt ein Albtraum, ne? Dass keiner mehr wirklich bereit ist, für Musik zu bezahlen. Da könnten wir 3 Abende drüber sprechen. Das ist wirklich eine sehr, sehr traurige Entwicklung.
leider auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sich das bedingt, aber leider gibt es auch einfach zu viel Scheiße, die den Schnitt einfach versauen. Da ist so viel Grütze, die den Markt überflutet, dass du auch gar nicht mehr weißt, so, was lohnt sich jetzt eigentlich zu kaufen? Warum soll ich dann mich entscheiden für irgendwas? Der Konsument ist total verunsichert und als alter Sack, der richtig geile Musik macht, bist du ja eh schon unter dem Radar, weil die Kids das überhaupt nicht mitkriegen. Unsere Zielgruppe ist auch irgendwie, glaube ich, 40 plus oder
50. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dafür sind wir gar nicht mehr frisch genug, dass die kleinen Mädchen unsere Schallplatten kaufen wollen. Oder Unterwäsche oder Bettwäsche oder so. Übrigens, habe ich ganz vergessen, schaut einfach mal im Purvin und Kova Shop nach. Ganz neu. T-String, das ist nur so ein Faden quasi.
Okay.
Wir haben ja extra, vorne hast du dann genug Fläche, um noch Purvin und Kova drauf zu drucken. Nicht viel, aber wir sind ja auch nicht so groß.
Ja. Ja. Wie sieht's bei euch mit Live aus? Habt ihr was geplant dann zum Album?
Ja, auch wieder so ein Thema. Ich meine, bedingt durch diese Pandemie-Geschichte sind ja irgendwie sämtliche Festivals irgendwie auf Jahre hinweg irgendwie zugepflastert. Da ist ja alles immer voll und ja, die haben wir letztes Mal und davor das Jahr nicht gespielt und davor das Jahr nicht.
Du meinst, es ist das auf Mercy, ne?
Ja, genau. Da wird es halt echt schwer, relativ kurzfristig da irgendwie einen Slot zu kriegen, weil das ist, ich meine, theoretisch musst du ein Album wahrscheinlich im Frühjahr rausbringen, damit du nächstes Jahr dann irgendwie einen Slot kriegst für ein Festival. Oder auch nicht, keine Ahnung, oder die nächsten 3 Jahre spielen einfach nur irgendwie dieselben Namen auf denselben Festivals. Da kannst du dann Glück haben, dass dein Booker irgendwie eigene Festivals macht, auf die du dann spielen kannst. Oder du wirst dann halt vom Ausland her irgendwie eingeladen oder machst eine US-Tour. Ich habe letztens eine Anfrage gekriegt von Wittener Kultursommer. Also klar, wir spielen ganz, ganz gerne und wir werden sicherlich auch hier im Ruhrgebiet nochmal das ein oder andere Konzert geben, aber bedingt dadurch, dass halt auch zwei der Bandmitglieder schulpflichtige Kinder haben und überhaupt Familie und so, wird es halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Also, und irgendwann verschieben sich die Prioritäten auch und irgendwann wirst du auch immer älter und denkst so, soll ich mich da echt nochmal hinstellen?
Ich hatte ewige Zeiten, über 15 Jahre keinen Kassettenrekorder mehr und jetzt habe ich wieder einen und habe einen Mitschnitt von unserem Konzert, was wir damals mit No Kommt und Biber und Beton in Schwedt gemacht haben. Oh. Den habe ich mal geschickt bekommen und den habe ich mir letztens wieder angehört. Ein großartiges Erlebnis.
Ja, das sind auch so Sachen, die mich auch irgendwie die letzte Zeit so ein bisschen einholen. Irgendwie so, habe ich wieder einen DAT-Rekorder geholt und dann die ganzen DAT-Kassetten mit diesen mitgeschnittenen Dingern. Und ich denke so, eieiei, 1990 in Berlin, in Potsdam, in so einer alten Fabrik oder Lindenpark und was auch immer. Oder letztens hat mir ein Freund einen Videomitschnitt geschickt. Das muss irgendwie in Hakaue gewesen sein oder so, keine Ahnung. Ich wäre mit blonden Haaren wehend und scheiß Soundqualität. Das war, glaube ich, noch, da haben wir Songs vom ersten Tape gespielt oder so. Und ich denke so, wow.
Ja, das ist Fluch und Segen, ne? Wenn man genau weiß, dass die Zeit, die vor einem liegt, wahrscheinlich nicht halb so lang ist, wie die Zeit, die hinter einem liegt. Ne?
Ja. Oder nicht halb so geil ist, wie die hinter einem liegt. Ja, je nachdem.
Also ich muss ja sagen, also die Zeit hinter mir, die richtige geile Zeit fing ja eigentlich ab Strange Ways an. Wo Nightfall, wo dann so ein bisschen vermeintlich das größere Publikum angesprochen wird, obwohl alle Leute mich immer ansprechen, also, ey, die Typer, die war die geilste Platte, das Beste und ich höre jetzt immer noch. Das war, also ich fand das eine echt schwere und mühselige Zeit. So die ersten Jahre Band war, du hattest immer den Eindruck, du warst nicht gut genug, nicht cool genug, nicht laut genug und irgendwie hast du es nie irgendwie richtig gemacht.
Aber ihr habt ja damals auch schon konsequent melodischen Synthpop gemacht, als es halt ziemlich out war, ne, Synthpop zu machen. Da wollten alle hart sein, also wir ja auch. Wir wollten ja total hart sein, obwohl wir das gar nicht waren. Und ihr seid einfach konsequent dabei geblieben. Und irgendwann kam dann halt die Zeit,
das war der Fehler. Das war der Fehler, jetzt merke ich es auch.
Nee, das war kein Fehler. Ihr habt es gut gemacht im Nachhinein.
Ja, wir waren auch schon Schmuddelkinder, weil wir aus dem Ruhrgebiet kamen. Weißt du? Du musst mindestens aus Hamburg kommen. Ja, mindestens.
Ja, also ja klar, und ich meine, die Plattenfirma, also für die Hörer, die das nicht wissen, wir teilen alle drei das Erlebnis, wir haben uns kennengelernt, weil wir bei der Dortmunder Plattenfirma Subtronic waren, ich mit No Comment, Christian mit Second Decay und eben Stefan mit Biber und Beton. Und die Plattenfirma hat nie über uns irgendein Lob mal gelassen, natürlich über die anderen Bands. Die haben uns immer erzählt, ja, ihr müsst es so machen wie Biber und Beton. Hört einmal den Song an, der ist geil. Aber euch haben sie es natürlich nicht gesagt.
Hey, die von Second Decay und No Comment, die sind geil, das ist das Rock.
Das war seine Strategie. Etwas destruktiv, aber...
Ja, wir kamen aus dem IBM, weiß ich gar nicht. Also ich meine, es gab ja eine Zeit, da war IBM irgendwie so richtig geil, was weiß ich. Ist es auch immer noch, aber da, wo Nizza und Front aufkam und wo irgendwie, ja, das war neu, das war cool. Dann kam dann aber auch irgendwo so eine Zeit, da waren alle Bassläufe erzählt irgendwie, ne, die irgendwie geballert haben. Und dann haben wir gedacht so, hey, wie wär's denn mal mit Geschichten, mit Substanz? Ja, da hatten sie mit mir natürlich den richtigen an der Hand, ne?
Ja, du hast dich ja eingängig mit der Frage beschäftigt, wie es im Innern einer Frau aussieht. Ne? Hast du da irgendwelche Erkenntnisse, die du uns für unseren weiteren Lebensweg mitgeben kannst?
Ja, da muss ich ja sagen, der Song ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Ja, würde ich auch sagen jetzt.
Ja, das ist immer so geil. Ne? Irgendwie, wir machen irgendwie... Ich weiß nicht, wie jahrelang Musik und dann ist der Song, den alle rauf und runter hören wollen oder nicht oder und alle so, boah. Und auf Konzerten auch, wenn das angespielt wird, dann geht direkt so, geht's da ab und ich denke so, hey Leute, jetzt echt? Der Michael hat den geschrieben, ist einer der wenigen.
Michael hat den geschrieben?
Ja, das ist einer der wenigen Songs, die Michael auch vom Text her, ich habe den dann halt so ein bisschen noch in so eine Form gebracht. Also er hat den größten Teil des Textes geschrieben und auch die meiste Musik. Und Till hat dann so ein bisschen an der Musik noch gefeilt und ich habe den Text in so eine singbare Form gebracht. Ja, aber das war die 5 Minutes of Fame von Michael Wagner. Ich meine, er hat ja noch ein paar andere Sachen gemacht, aber das war so sein größter Hit.
Ich habe gerade mal vorhin mir so ein bisschen überlegt, von den Bands, die wir hier im Podcast dabei hatten, und da waren ja jetzt ja einige dabei, über den Bernhard Leut von Alpha Wild, den Markus von Wolfsheim und andere, und Christian und ich haben ja auch die Erfahrung gemacht, wir haben alle, unsere Bands haben sich getrennt. Und ihr seid die einzigen, die ich jetzt kenne und die wir hier auch interviewt haben, die das geschafft haben über den Zeitraum von jetzt ja fast 30 Jahren, dass ihr euch nicht getrennt habt. Was ist da euer Geheimnis?
Also im Grunde haben wir uns ja nicht getroffen, um Musik zu machen, sondern wir kannten uns halt auch vorher. Gut, denn Michael, der kam dann quasi als Düsseldorfer Seiteneinsteiger dazu, aber wir haben halt als Freunde funktioniert, ne? Also wir sind halt regelmäßig damals noch zusammen in Urlaub gefahren. Wir waren auf den Hochzeiten von, ich habe bei Till und bei Michael auf der Hochzeit gesungen. Michaels Tochter ist mein Patenkind. Bin auch noch mit Michael später nochmal Bergwandern gefahren und was weiß ich alles. Also wir sind eigentlich mehr Freunde als Musikerkollegen, ne? Also wir haben mehr privat miteinander zu tun. Und irgendwann sagt er, komm, sollen wir nochmal eine Platte machen? Ja, okay, ich habe gerade ein paar Ideen. Damals diese Consulting-Firma in Köln, da hat Michael mich hingeholt, weil ich gerade irgendwie keinen Job hatte. In der aktuellen Firma, da hat Till mich dann hingeholt, weil ich dann wieder nach Essen ziehen wollte. Ja, dann bin ich jetzt da seit 15 Jahren in der Firma und also wir sehen uns fast täglich. Michael, da war ich letztens auf dem Kindergeburtstag von seiner Tochter und wir machen halt so halt privat viel zusammen.
Ja, das ist ja bei Thomas und mir komplett anders. Wir finden uns scheiße.
Wir haben nur einen gleichen Friseur.
Aber es ist halt wahrscheinlich auch, weil ihr nicht so viel live gespielt habt. Meine Erfahrung ist also wirklich, das entwickelt sich dann irgendwann zu so einer Art Ehe, aber eine toxische Ehe. Also du bist dann schon genervt, irgendwie, wenn der andere nur guten Morgen sagt. Hab ich so erlebt.
Ja, es gibt auch schon irgendwie, also es ist ja jetzt nicht so, als wären wir immer irgendwie eitel Sonnenschein. Es gibt ja schon auch Sachen, die uns aneinander stören und wo wir uns auch gut aufregen können. Ne, weil so, boah, hast du gehört, der hat er jetzt wieder oder das ist ja wieder typisch und so weiter und so fort, wo ich manchmal auch einen Hals kriege, wo ich dann denke, so, warum bin ich hier der Einzige, der irgendwie was am Rad dreht, ne, um das voranzutreiben oder was auch immer. Ich weiß nicht, wir kennen schon so lange. Aber auch live war das irgendwie nie ein Problem. weil ja, wir haben halt sparsame Tourneen gemacht. Wir waren einmal mit irgendwie oder einmal mit Division, mal mit Mesh und mit Icon of Coil für ein paar Tage unterwegs. Ja, das stimmt. Also das war dann schon irgendwann, hast du dann gedacht, so boah, jetzt kann es auch langsam aufhören, aber nicht, weil wir uns untereinander irgendwie gefetzt haben, sondern weil uns dieses ganze Geseier immer auf den Geist ging, irgendwie wie toll alle sind und wie toll die anderen sind und hey, boah, wir brauchen aber 3 Stunden Soundcheck. Die geilste Geschichte, die wir echt erlebt haben, und da hat aber auch wirklich alles gestimmt, das war, muss man kurz überlegen, 2002, da waren wir Support bei Apoptygma Berserk in den USA und das waren, lass mich nicht lügen, 13 Konzerte oder so. Absoluter Hammer. Die sind ja mit einem Nightliner gefahren, also die ganze Crew, haben dann gesagt so, ey, sorry, der Bus ist voll. Hier, habt ihr das Geld, nehmt euch so einen 9-Sitzer, irgendwie so einen Dodge irgendwas und dann müsst ihr halt dann gucken, nebenher fahren oder was auch immer. Und das war echt das Geilste, was uns hätte passieren können, weil in dem Bus hätte ich irgendwie keine 3 Tage überlebt. Die haben da gesoffen, geraucht, waren immer krank. Die Frauen war immer eine Crisis da am Start. Bei 15 Leuten im Bus ist bescheuert worden. Also wir
waren ja auf derselben Tour vorher mit Apotygma als Support und Echo Image auf den 6 Wochen in Europa dabei.
Ja.
Und ich wäre lieber auch auf die USA gegangen, ja, aber das war ja schon weg, das hattet ihr ja schon, ja. Und ich kann das, wir waren im Nightliner, muss man auch mal gemacht haben, ich sag's mal so, ja.
Ja, wir hatten ja damals jemand, der da eine Compilation für uns vertrieben hat und die haben dann halt das so ein bisschen gemanagt, sind wir halt mit so einem 9-Sitzer rumgefahren. 2 Typen, die sich dann abgewechselt haben von der Plattenfirma. Dann hatten wir, ich weiß nicht, ob den jemand kennt noch, Michael Balch, damals noch von Frontline Assembly, der hat unseren Sound gemacht. Ja, dann sind wir halt immer mit so einem Bus die Nebenstrecke gefahren. Also die sind ja quasi, die haben wir die Nacht durchgebolzt in dem Nightliner und sind dann immer an der Venue, haben die dann gepennt. Wir hatten dann immer im Hotel, sind dann halt tagsüber durch die USA gefahren und haben da alles gesehen. Ne? Irgendwie hier mal Nationalpark, da mal irgendwie geil, immer so. Das war so eine kleine Ausflugsreise. Das war schon echt heftig geil. Also von Florida, die Ostküste hoch bis nach New York, Boston, dann Chicago und dann Denver und dann von Los Angeles, glaube ich, wieder die Westküste hoch bis nach Seattle. Also Mörder. Richtig geil. Die Leute, die waren super. Der Soundmann auch. Die ganze Apoptygma-Crew, die waren mördergeil. Mhm. Also ja. Ich habe noch nie so eine professionelle und so eine nette Crew erlebt, die dich auch nicht wie Scheiße behandelt hat. Ne? Also normalerweise bist du ja als Supportback der Penner, der froh sein darf, dass er irgendwie mal scheißen darf im Backstage. Aber ey, kein bisschen, du warst da vollwertiger Mensch. Und jetzt steht es dann wieder an, ne? Waren wieder Anfang, hey, wollt ihr nicht mal wieder eine USA-Tour machen? Das war damals so geil. Wird sich das nochmal wiederholen können? Schauen wir mal. Also ich hätte schon Bock. Muss man nur sehen, ne, wen wir da als Haupteck akquirieren können, weil ich glaube, wir als Haupteck, das wird nichts.
Ja, musst du halt mit Killshelter zusammen, hast ein spannendes Paket. Heute wird ja immer erweitert besetzt, ne? Also man macht ja kein Synthpop-Festival mehr, sondern möglichst immer ein Band für ein Genre. Damit du möglichst viele Leute hast, weil die Zielgruppe ja nicht mehr so riesig ist, ne?
Ja, der Pete von Kill Shelter, der hat ja auch noch nie live gespielt. Deswegen hat er sich ja quasi überlegt, dass wenn er die nächsten Konzerte macht, dass ich ihn dann quasi als Sänger begleite. Das wird natürlich nicht irgendwie alles das sein, was auf dem Platten ist. Das wird irgendwie entweder eine Perversion, Adaption oder auch ein paar neue, andere Sachen dabei sein. Aber das wäre so quasi, ich bin so sein Ticket auf die Bühne. Weil er sonst irgendwie niemanden hat, der da irgendwie mitmacht. Aber nebenbei mache ich ja noch den Tastenhiwi bei Cynic. Der Peter aus Franken ist ja auch ein Ein-Mann-Projekt und bedingt durch seine Augenkrankheit irgendwie braucht er auch jemanden, irgendwie, auf den er sich verlassen kann, der sich ein bisschen auskennt in dem Business. Und da haben wir mal ein paar Konzerte gemacht in Göteborg und in Oberhausen. Und da wird sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit wieder einiges tun. Zu tun hätte ich genug. Sag mal so, ich müsste nicht Biborn haben.
Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Lügen und Wahrheiten. Also du hast zum einen erzählt, dass du mal Schauspieler warst für einen Film. Dann warst du im Cirque du Soleil und du kriegst so ein Bier, eine Auszeichnung von einer Brauerei.
Von der Brauerei hier
in Essen. Der Brauerei, genau, schlechthin. Dann würde ich mal sagen, das mit der Brauerei stimmt definitiv. Das hast du dir auch wohl verdient. Und ich glaube auch, dass das mit dem Schauspieler stimmt. Ja, und was sagst du, Christian?
Ja, Ich bin da genau bei dir. Also die Schauspieler, die Schauspielernummer stimmt und das Bier stimmt auch, aber Circus des Soleil, das glaube ich nicht.
Im Bellagio war das auch noch, ne?
Ja, Logo. Ja, ich muss euch leider enttäuschen. Ja, also Videofilm, ja, ne, ich meine, so als untalentierter Laiendarsteller, da ist mal jeder mal gerne genommen, wer nichts dafür nimmt. Ja, das wäre schön, wenn ich Braumeister ehrenhalber wäre bei meiner Stadtbrauerei. Nee, das stimmt leider nicht. Ich habe mir das ja so ein bisschen für den Rest ihres Lebens quasi so vorgenommen, dass ich meinen Eltern mal so ein bisschen die Welt zeige, die sie selbst so aufgrund ihres Alters und ihrer fehlenden Erfahrung nicht sehen würden. Also waren quasi in den USA, hier im Mittel, Südwesten und jetzt dieses Jahr in Kanada, zwischen Australien, Island und was weiß ich alles. Und als wir in 2016 in den USA waren, da waren wir auch 2 Nächte in Las Vegas und da haben wir gesagt, hey komm, da spielen ist gerade eine Vorstellung, Cirque du Soleil im Bellagio. Dann waren wir da, erste Reihe, dann ging das da los, irgendwie mit riesen Artistik, mit Wasser und was das hier, also richtig, richtig geil. Und dazwischendurch waren dann immer so Pausenclowns, ne, die dann halt immer so Interim-Dinger hatten und so ein bisschen rumgealbert sind, so ein bisschen pantomimisch und so ein bisschen lustig. Wen schnappen die sich aus der ersten Reihe? Den Spasti aus Deutschland. Bin ich da auf die Bühne geholt worden und hab dann quasi mit den beiden Cirque du Soleil Clowns da irgendwie mich zum Affen gemacht. Ja, meine Eltern, die wussten auch nicht, wie denen geschah gerade so. Was macht der denn da jetzt gerade oben? Und so bin ich dann halt zu Bühnenehren in Las Vegas gekommen.
Mhm. Siehst du, ne?
Immerhin. Das kann.
Und er hat vorhin behauptet, er hat ein langweiliges Leben, ne? Ja.
Ja. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann auch nochmal so eine Biber und Beton Vegas Show geben.
Als Vorgruppe von Britney Spears machen wir so eine Residency.
Ja.
Der hat Bock drauf. Aber nur so 2-3 Jahre.
Ja. Wenn jetzt die Herren von der Brauerei zugehört haben, ihr wisst, wie ihr jemandem ein schönes Weihnachtsgeschenk machen könnt. Ja,
schaut einfach mal auf meinem Facebook-Account nach, dann wisst ihr schon, wo der Hase läuft.
Ja, also los jetzt, ihr Stauder. Schmeckt sowieso nicht das Zeug. Könnt ihr froh sein, wenn das einer trinken will. Und mal Kirche im Dorf lassen hier, ne? Ja, schön. Es war uns ein Fest mit dir, Netschi.
Ist schon vorbei?
Ja, sagen wir noch tschüss, ne? Also, hat uns gefreut. Ja. War lustig, spannend, genauso wie wir uns das gedacht haben.
Oh Mann.
Und wir freuen uns aufs Album und auf die Tour, wenn da was kommt. Ihr findet die Infos dann wie immer in den Shownotes.
Und noch etwas in eigener Sache. Wir spielen übrigens Purwin und Kova live am 14. Januar. Also, da ist noch genug Vorlauf. Ihr könnt die Kinder irgendwo unterbringen, im Heim abgeben oder wo auch immer. Wir spielen am 14. Januar im Bahnhof Langdreher und wir erwarten euch da zu sehen. Wollte ich jetzt nochmal sagen.
Ja. Das ist ein Samstag, oder?
Ja, ist ein Samstag. Mhm. 20 Uhr, wir haben noch eine Gästeliste für dich, wenn du kommen willst. Die Zuhörer müssen leider alle bezahlen.
Ja. Ich verleihe 3 Gästeliste Karten für Cora und
ja.
Ja, genau. Schreibt an mich hier nitschio@bion.com.
Ja, genau. Der verkloppt das Zeug, der kann das Geld gebrauchen.
Ja, cool. Also das ist mal gar nicht so interessant. Würde ich einfach mal, glaube ich, kommen zum Bier trinken.
So, das war's mal wieder von uns für euch und jetzt hören wir noch Du im Biberon Beton Remix. Der Track ist erschienen in diesem Remix auf der Du EP und das Stück stammt im Original vom Purwin und Kova Album 2. Viel Spaß damit.
nicht mehr warten, es soll nicht immer nur stagnieren. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, so schnell wie die Zeit vergeht, es wird wohl niemals wirklich spürbar, bis du merkst, es ist zu spät.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.